Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts China Calling Huan Ying Nimen Lai. Ja, ich war die letzte Woche komplett in Guangzhou, habe ja gesagt, ich werde mit Sicherheit nicht jede Woche jetzt hier zusammen mit den Millionen von Chinesen reisen. Aber wenn ich in Guangzhou bleibe, ist es eigentlich immer so, dass ich mir mindestens eine neue Destination vornehme. Kann mal unter der Woche sein, aber eher am Wochenende. Letzte Woche war ich auf der, wie heißt die in Chinesisch? Im Chinesischen heißt es Da Xue Chang, was heißt Universitätsstadt, aber damit ist eigentlich eine Insel gemeint. Ja, ich bin ja hier sozusagen im Perlflussdelta und der Perlfluss hier hat verschiedene Abzweigungen. Manchmal weiß man gar nicht, ist das Perlfluss oder ist das irgendeine künstliche Wasserstraße oder noch ein anderer Fluss. Und in diesem Flussbett oder in diesem Delta gibt es eben auch Inseln. Auch da weiß man nie genau, sind die künstlich geschaffen teilweise. Und eine Insel, die ist sozusagen eine reine Universitätsinsel. In Guangzhou gibt es viele Universitäten, bestimmt so an die 10 Stück, und die verteilen sich über die Stadt. Und diese Insel hat eben alleine schon, glaube ich, 3 oder 4, die nicht exklusiv auf dieser Insel sind. Die haben dann vielleicht auch noch Fakultäten anderswo, aber diese Insel ist im Prinzip nur für Universitäten sozusagen gemacht. Und da dachte ich, das ist eigentlich jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, sich das mal anzuschauen, weil es sieht schon irgendwie auf der Karte auch interessant aus. Momentan sind ja Sommerferien und deswegen, ja, dachte ich mal ganz interessant, dahin zu fahren. Allein auf dieser Insel gibt es sozusagen 2 Metrostationen, also man kann da ganz gut ranfahren mit der Metro, eine Süd- und eine Nordstation. Das zeigt schon ein bisschen, also es ist keine ganz kleine Insel. Und ja, habe dann das gemacht, was ich in so einem Fall meistens mache, mir dort dann Rad geschnappt, Bikesharing, und bin dann ein bisschen rumgeradelt und war auch nicht viel los. Wie so oft ist man insofern ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich habe das in Asien schon ganz oft gehabt, dass ich vorher so eine Karte sehe und die ist dann an dieser Stelle relativ grün. Also das habe ich auch bei Google Maps schon oft gehabt. In dem Fall habe ich jetzt A-Maps benutzt. Das ist das Pendant sozusagen hier in China oder eines der Pendants. Und dachte, boah, schöne grüne Insel. Und dann, wie so ist, kommt man an und merkt, naja, also so schön ist es nicht. War auch relativ viel Bauarbeiten, aber es gab dann schon in der Mitte von dieser Insel nochmal so einen See. Da bin ich dann rumgefahren, habe das einmal umkreist und sie haben auch schon ein paar schöne Waldstücke und so, war ganz okay. Und dann bin ich weiter und plötzlich stand ich einfach mal im Stau mit meinem Rad. Ich weiß nicht genau, was es war, aber plötzlich waren auch Menschenmassen auf der Straße, auch andere mit dem Rad, manche zu Fuß. Für mich sah es so ein bisschen aus wie ein Tag der offenen Tür und ja, den auch einige genutzt haben. Und dann war irgendwie so ein bisschen diese ganze Idylle, die ja trotzdem dort war, vorbei. Und dieser irgendwie doch entspannte, ja, Tag auf der Insel, diese entspannte Radtour hat ein sehr abruptes Ende genommen. Aber es war nicht so, dass ich gedacht habe, naja, ich wollte jetzt eh nicht ewig hier sein. Eigentlich wollte ich das mal, was ich dann immer mache, mir noch ein nettes Kaffee suchen, aber das war auch nicht so richtig drin. Dann habe ich gedacht, weißt du was, musst du nichts erzwingen. Bin in die Metrostation, das war Kampf genug, weil da wollten noch ein paar andere hin dann plötzlich. Und bin zurück in die Stadt, in mein Viertel und habe mir dort einen Kaffee gezogen. Ja, also das ist mal ganz interessant und damit einhergehend komme ich jetzt nochmal auf das Thema Tourismus. Aber von der anderen Seite, ich will jetzt gar nicht die Chinesen großartig kommentieren, sondern auf einen Artikel eingehen, den ich interessant fand, besonders die Überschrift. Und zwar ist das in der New York Times erschienen und die sagt in ihrer Überschrift: Why Chinese Propaganda Loves Foreign Travel Bloggers. Also, warum liebt die chinesische Propaganda die ausländischen Reiseblogger? Was meint sie damit überhaupt? Das ist ja so, wissen immer noch viele nicht. China hat momentan Visumsfreiheit für ganz, ganz viele Länder eingeräumt bis mindestens Ende 2025. Ja, also, ihr könnt hier einfach ohne irgendein Visum in China anmarschieren. Das Ganze ist für 15 Tage ausgelegt. Und das hat schon dazu geführt, dass wieder deutlich mehr Leute nach China kommen. Die letzten Zahlen, die ich hier habe, da hat man gesagt, im ersten Halbjahr sind tatsächlich fast 15 Millionen internationale Besucher gekommen aus China. Und das war eine Steigerung von ungefähr 150% zum Vorjahr. Also das zieht schon ganz gut. Ich denke, die meisten, klar, die kommen nach Shanghai und Peking. Das macht auch Sinn. Würde ich auch jedem empfehlen. Das sind die Top-Anlaufstellen. Wenn man das erste Mal nach China kommt, ist es nicht Guangzhou. Und jetzt ist natürlich so, dass viele das auch nutzen, um Content zu produzieren. Einmal natürlich aus reinem Eigennutz. Man sagt, man will irgendwie bei sich selbst den Traffic erhöhen. Und das andere ist, dass schon viele auch geschockt sind, wie China eigentlich wirklich ist. Dass sie sagen, wenn sie herkommen, sind sie schon mit dem mulmigen Gefühl oft angereist oder haben so ein bisschen keine klare Idee, wie es aussieht oder haben vielleicht eine, die wird dann aber eher, sagen wir mal, übererfüllt oder sie sind überrascht, wie ja doch entwickelt China ist. Und das hat natürlich dazu geführt, dass viele sozusagen Content kreieren und das ist auch dem Westen nicht komplett verborgen geblieben. Und jetzt gibt es natürlich Zeitungen wie die New York Times, die dann plötzlich sagen, ja, aber das kann ja nicht sein, dass jetzt hier sozusagen Leute Propaganda für China machen. Und hier China so positiv darstellen, also so ein bisschen nach dem Motto, also dem muss man Einhalt gebieten, wir können ja China hier nicht zu positiv darstellen. Und ja, ich habe mir natürlich so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, weil ich ja auch jemand bin, der letztendlich Inhalt über China postet. Ich bin immer der Meinung, dass ich das, sagen wir mal, relativ neutral und ausgewogen mache. Ganz klar ist, und das sage ich auch immer wieder, ich bin ja nicht in China, weil ich China nicht mag. Also ich lebe ja in China, ich reise ja nicht nur. Das heißt, ich sehe es natürlich auch ein bisschen anders, gewisse Dinge. Aber ich sympathisiere natürlich ein Stück weit mit China. Ja, hat nichts mit der Regierung zu tun. Und nein, ich sage es trotzdem mal immer wieder, ich bin nicht von irgendjemand hier angestellt, bezahlt in China. Ich mache das aus Eigeninteresse und weil ich das auch als wichtig empfinde, über China zu sprechen. Und natürlich sind meine Inhalte größtenteils positiv, weil ich auch China als positives Land bewerte. Sonst würde das Ganze hier keinen Sinn machen, ja. Ich gehe nicht nach China, weil ich China nicht mag. Aber trotzdem, und das ist, glaube ich, gerade in diesem Podcast einer meiner Hauptfokusse, berichte ich natürlich auch über gewisse negative Entwicklungen, über Missstände, über Entwicklungen, die nicht so toll sind. Ja? Jetzt ist aber so, die meisten, die natürlich hier hinkommen und reisen, die sind ja in dieser Honeymoon-Period. Die haben eigentlich dann nur dieses Positive. Ja? Und das ist natürlich auch gleich, ich sehe das auch selbst teilweise, wenn Leute, irgendwelche Blogger oder gerade bei LinkedIn sehe ich es doch relativ viel, die dann alles toll, als toll empfinden, wo ich sage, ja, also manche Sachen werden dann auch vielleicht ein bisschen zu stark hervorgehoben oder es wird halt wirklich nur diese eine Seite gezeigt. Aber ist auch normal, beim Reisen ist, wie gesagt, ist ein bisschen anders. Und China hat ja eigentlich, muss ich sagen, einen relativ cleveren Trick gemacht, weil sie haben hier auf eine ganz natürliche Weise dieses Momentum genutzt und sich einen ganz, ganz einfachen Weg eigentlich gebahnt, wie sie ihr Image mal aufpolieren können. Und ich sage das immer wieder, ein Problem, was China hat, ich rede natürlich dann oft von der Börse, ist eben Vertrauen und Image. Und da haben sie jetzt einen ganz einfachen Trick gemacht, wo man sagt, ja, was ist denn die Alternative? China wird ja immer noch so ein bisschen als der Bösewicht dargestellt, ganz oft, gerade im Westen. Also gibt es auch wieder neue Umfragen von Pew Research heißen die, das ist ein relativ großes Analysten- oder Umfragehaus. Und da ja, wurde auch gezeigt, dass, also ich glaube, 40.000 Personen in 35 Ländern wurden da befragt und da hatten wirklich nur 35% ein wirklich positives Bild und 52% ein negatives Bild nach wie vor von China. Und das hängt oft auch wirklich mit der Regierung dann zusammen. Interessant ist, wenn man mal vergleicht, die meisten asiatischen Länder haben ein eher positives. Dazu gehören auch Malaysia, Thailand, Singapur und afrikanische Staaten ebenfalls eher positiv eingestellt. Ganz einfach gesagt, umso höher, sagen wir, das Land entwickelt ist, umso höher das Einkommen, umso negativer. Und interessant auch, umso jünger, umso positiver. Das heißt, die älteren Leute global betrachtet haben ein eher negatives Bild, während junge Leute da ein bisschen aufgeschlossener sind, ja. Also das Image von China ist nach wie vor relativ schlecht. Aber wie gesagt, interessant ist auch immer, wo man drauf schaut. Und ich habe ja zum Beispiel in meiner Sprachschule auch viele Indonesen, Thais, die ja auch mit China teilweise jetzt nicht nur immer beste Beziehungen haben und schon auch Spannung, aber die sehen China komplett anders. Die sehen China überhaupt nicht so negativ. Also das sind auch junge Leute, ja. So, und jetzt zurück zum Thema, was soll China machen, um dieses Image zu verbessern? Ja, es ist schwierig, weil, wie gesagt, sie sind oft der große, böse Hegemon. Und entweder sie steigen in die Propaganda ein, aber das ist schwierig, also mit der Soft Power, ja, sagt man ja, ein Stück weit, dass man eben nicht politisch oder militärisch Einfluss nimmt, sondern über ökonomische oder kulturelle Aspekte. Ist aber sehr, sehr schwierig, ja, also da wirklich das aufzupolieren. Wie soll man das machen bei uns? Da müsste man Einfluss auf unsere Medien nehmen. Ich glaube auch, ihr wisst, das ist zu schwierig. Also sie haben das ja teilweise auch mal probiert, haben dann selbst ihre Twitter-Accounts und so, aber das ist natürlich eigentlich relativ sinnlos. Verschwendung von Ressourcen. Und jetzt haben sie eigentlich das Cleverste gemacht, was man machen kann. Sie haben einfach gesagt, wisst ihr was? Wir haben ja in China eigentlich nichts zu verbergen. Kommt doch einfach nach China. Ja, sie promoten das ja gar nicht so groß. Aber sie haben natürlich allein schon durch diese Visumsfreiheit dafür gesorgt, dass viele herkommen und dann im Prinzip ja selbst entscheiden können. Und viele machen ja am Ende die Videos auch nicht mal hier in China. Also es steht ja eben frei. Also das sind ja wirklich keine Kooperationsverträge mit China, die dann sagen, ey, müsst aber dann schon auch hier ein bisschen was positiv machen. Das heißt, sie haben eigentlich wirklich ganz clever gesagt, hey, kommt doch her, schaut es doch mal an. Und dann sagt doch selbst, wie schlimm und wie frei ist das hier, ja. Und das ist natürlich einfach ein cleverer Weg, der ein Stück weit funktioniert. Man muss natürlich immer sagen, es ist natürlich trotzdem gering, weil die meisten Blogger, die herkommen, haben aus meiner Sicht jetzt keine Riesenreichweite. Es gibt ein, zwei Ausnahmen, die ich auch schon gesehen habe. Und dazu kommt natürlich, dass jetzt nicht jeder Inhalte macht. Also es ist keine groß angelegte Marketingkampagne, aber sagen wir mal so, es verschlechtert das Image nicht. Und jetzt zu dem Thema so ein bisschen Propaganda. Das ist ja auch was, wo man sich immer wieder fragt und gegenseitig beschuldigt, wer macht Propaganda. Und da habe ich mich schon auch in den letzten Jahren mit beschäftigt, weil ich natürlich ganz viel beobachte, wie berichtet eigentlich der Westen, wenn es den Westen denn überhaupt auch so gibt, wie berichten die eben über China? Und da ist mir eben aufgefallen, wie verzerrt und wie falsch es teilweise ist. Es gibt beides. Ich sage das immer dazu. Nicht alles, was jetzt im Westen berichtet wird, ist per se falsch. Es gibt viel postfaktische Sachen, wo ich sage, stimmt nicht, weil es ist eben auch einfach diese Tatsache, dass immer negative Sachen hervorgehoben werden, also diese reine Fokussierung auf das Negative und einfach auch eine Verzerrung, teilweise eine fragwürdige Darstellung. Und da sehe ich eben auch am Ende, gerade in den USA, im Prinzip einen Tatbestand, den man ebenfalls als Propaganda bezeichnen könnte. Ja, also die Definition, ich habe mir das mal angeschaut, sagt man, Propaganda sind im Prinzip Informationen, die insbesondere voreingenommener oder irreführender Art sind, die zur Förderung eines politischen Standpunkts oder einer Sache verwendet werden. Und da muss ich natürlich sagen, das trifft genau auf das zu, was die USA ja ständig im Wahlkampf jetzt auch wieder anwendet, aber letztendlich auch permanent medial. Und insofern könnte man sagen, ja, ist hier sozusagen der Tatbestand der Propaganda ja auch erfüllt, gerade was China angeht. Und manche sagen sogar, es ist ein Stück weit gefährlicher, weil viele ja im Westen eben glauben, dass wir das nicht haben. In China wissen viele, ja, dass die chinesische Regierung Propaganda einsetzt. Das ist hier nichts Unübliches. Also es ist ein großer Unterschied, welche Zeitung ich eben aufschlage. Ja, ob ich die South China Morning Post lese oder Zeichen Global, die ja recht neutral sind, oder eben die Global Times oder China Daily, ja, die dann im Prinzip mehr oder weniger von der Partei geschrieben werden, die zwar auch manchmal ganz interessant sind, um die Sichtweise zu verstehen, aber wo man vornherein im Prinzip das weiß. Aber im Westen ist es ein bisschen anders. Ich weiß, mittlerweile gibt es viele, die natürlich das sehr, sehr kritisch auch sehen, was da berichtet wird, die entweder manche so ein bisschen in dieser Verschwörungsschiene drin sind und andere halt auch sagen, also im Prinzip kann man dem auch nicht mehr so wirklich trauen, weil es halt mehr oder weniger alles in dieselbe Kerbe schlägt und letztendlich oft eher die Meinung auch einzelner Politiker mittlerweile oder einzelner Parteien, sagen wir es mal so, widerspiegelt. Aber trotzdem, wir würden jetzt, die meisten von uns würden, das schließe ich mich eigentlich ein, jetzt nicht sein, dass wir Propaganda wirklich haben im Westen. Aber wenn man es partiell betrachtet, dann hat es natürlich schon auch einen gewissen Charakter von der Propaganda, wenn man ehrlich ist. Jetzt speziell zum Beispiel auf die Darstellung von China bezogen. Ihr könnt aber auch andere Länder nehmen, ja, wo man sagt, okay, das ist schon sehr einseitig und teilweise sehr dogmatisch, wie das dargestellt wird. Und auch beim Thema Zensur muss man natürlich sagen, wir sagen, China hat natürlich eine brutale Zensur teilweise. Ja, also speziell jetzt, wenn ich jetzt nachdenke über Xinjiang oder Tiananmen Square, wo eben Dinge quasi gar nicht auffindbar sind im Internet und wo auch darauf geachtet wird, dass das nicht irgendwie in der Bevölkerung ein großes Thema ist. Ja, ist absolut richtig, kann man auch nicht abstreiten. Nur, und das ist, finde ich, super interessant, so Gedankengänge mal zu Ende zu denken, haben wir nicht ähnliche Sachen im Westen? Zum Beispiel, wenn ich eben auf die USA gehe, der Irakkrieg, letztendlich der Einmarsch später in Afghanistan und so weiter, oder früher schon der Vietnamkrieg, da hört man ja auch relativ wenig von. Und ich muss sagen, bis ich letztes Jahr auch in Vietnam nochmal war, mich damit beschäftigt habe, um zu verstehen, was die USA dort gemacht hat. Also wir reden ja jetzt von Vietnamkrieg, 40 Jahre her. Ja. Tiananmen Square ist ja auch so 30 Jahre her. Also alles ist schon ein bisschen länger her. Aber es wird ja auch wieder immer als Beispiel genommen, Tiananmen Square und Vietnamkrieg. Was habe ich darüber gelernt? Ganz, ganz wenig. Wer weiß denn, was da ansatzweise passiert ist? Es gibt gewisse Dinge, wo man sich relativ einig ist. Ja. So, was die USA dort gemacht hat, aber anderen Sachen. Und das ist ja auch interessant. Die USA zensiert das ja nicht wirklich, ja. Also das kannst du alles nachlesen. Und als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, wow, wusste ich so nicht. Und frage mich natürlich auch, warum eigentlich? Also da ist es so, aus meiner Sicht, ist es eine andere Form von Zensur, die eher latent oft stattfindet. Dass Medien natürlich auch Einfluss haben, über was berichte ich eigentlich? Wo habe ich einfach Informationen? Ja, was sehe ich denn sozusagen überhaupt als fokussierenswert? Und da muss man sagen, ist natürlich vieles einfach auch irgendwie nie groß zum Thema gemacht worden. Und bis heute, deswegen sage ich ja auch, müsst ihr mal genau schauen, was passiert eigentlich auf der Welt. Wenn wir auch über Kriege reden, in Asien gibt es ja auch ständig Kriege. Oft ist einfach nur so ein Blickwinkel und ich glaube, ja, wenn man dann hier ist und sich mit Dingen beschäftigt, dann sieht man das auch ein bisschen anders. Letztendlich auch noch ja, bis ins Kolonialzeitalter, das ist ja auch das, was die Chinesen vorwerfen, jetzt speziell, wenn ich hier bin, dann mache ich auch nochmal eine Folge zu in Kanton mit den Opiumkriegen. Ja, klar, das ist alles schon länger her, aber das sind so Dinge, die man ja gar nicht auf dem Schirm hat. Ja, als Deutscher hast du ja auch immer noch sozusagen die Weltkriege als Vorwurf und so weiter, was wir ja auch gut aufgeräumt haben. Wo wir jetzt uns nicht irgendwie heute in der Generation noch sozusagen für schämen müssen. Aber ja, man weiß eigentlich nicht, dass ja zur selben Zeit, was teilweise auch andere Großmächte wie Japan und so gemacht haben, kurz vorher die Briten und so, das ist gar nicht präsent. Also dieses Thema der Zensur, gerade historisch, und es geht bis in die Gegenwart teilweise rein, das ist schon interessant, dass man das im Westen auch irgendwo aussteuert. Und auch da basiert es ja am Ende über Medien viel, ja. Und deshalb muss ich sagen, sehe ich natürlich viele Dinge auch heute kritischer beim Westen, ja. Und ihr wisst, ich bin überhaupt keiner, der jetzt irgendwie darauf auf die USA draufhaut und auch auf andere europäische Mächte oder ja, Japan, ja. Für mich wäre es sehr einfach, jetzt hier sagen, als wie ich gesagt habe, China sympathisant, irgendwie Japan zu kritisieren, überhaupt nicht. Übrigens, mal ganz interessant, momentan habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit, bin einmal in der Woche freitags auf einem, wie nennt man das denn, eine Art Sprachtreffen. Ja. Da ja, treffen wir uns einfach in einem Café mit Leuten, die hier wohnen, die einfach Sprachen lernen wollen. Ist von einer Japanerin organisiert, deswegen ist auch so ein Drittel Japaner, Drittel Chinesen, Drittel sind andere Leute. Weil ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gut und ausgelassen die Stimmung ist, wie viel Chinesen Japanisch lernen, wie viel Japaner Chinesisch lernen. Und dass jetzt die Chinesen Japaner hassen, ich habe da ja auch mal eine Folge dazu gemacht mit Korea und Japan, ist auch überhaupt nicht flächendeckend der Fall. Es sind einfach immer einzelne Spannungen oder Leute, die das eben so ja auch ein bisschen ernster nehmen. Also das ist immer auch mal so was Hintergrund. Ja, das ist manchmal wieder auch überspitzt dargestellt. Aber was ich jetzt sagen wollte ist, es wäre ja auch ein einfaches jetzt für mich sozusagen immer zu sagen, hey, dieser Whataboutism. Also, ja, weil die USA hat ja hier auch, die sind da eingefallen. Die Japaner damals hier in Nanjing, ja. Das ist nicht das, was ich damit bezwecke, mit diesen Gedankengängen oder mit dieser Folge. Aber ich will einfach mal sagen, dass man sich wirklich im Klaren sein sollte, dass diese Propaganda und Zensur auf einem anderen Weg teilweise, aber dass die wirklich überall in irgendeiner Form, fast überall stattfindet und man sich da nicht einbilden muss, dass China da sozusagen der Erfinder, vielleicht sind sie der Erfinder, weiß ich gar nicht, aber sagen wir mal so, ein Alleinstellungsmerkmal hat oder sozusagen den Anspruch, der Propaganda-Weltmeister zu sein. Es ist einfach eine andere Art teilweise, ja. Und ja, um das Ganze so ein bisschen abzurunden, ich denke, was China jetzt macht, hier teilweise mit der Imageaufbesserung, ist gar nicht so verkehrt. Weil, wie gesagt, was haben sie für eine Alternative? Gar keine. Entweder sie sind das böse Land oder sie machen harte Propaganda oder sie machen es halt einfach mal indirekt und sagen, hey, kommt her, schaut es euch an. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, auch das nochmal, warum man das überhaupt macht mit der Visumsfreiheit, ist weder wirtschaftlich noch Image. Das ist eher, dass die Leute hier wieder gerade Geschäftsleute auch einreisen können, also wirtschaftlich, aber nicht wirtschaftlich bezogen auf Tourismus. Dazu ist es zu wenig, sondern wirtschaftlich bezogen auf Geschäftsaktivität. Aber natürlich Imageaufbesserung, dass man sagt, wir wollen ganz klar zeigen, dass wir ein offenes Land sind, dass wir hier nichts zu verbergen haben. Und da auch nochmal so, ich habe ja auch also Inhalte gepostet öfter mal, zuletzt wieder ein paar Videos gemacht. Hier könnt ihr euch auf YouTube gerne mal anschauen. Machen, glaube ich, eh die meisten. Und alleine die Sätze, ich habe die auch sogar bei mir in der Familie bekommen, wo, also da habe ich Bilder und so gepostet, wo Leute gesagt haben, hey, so hätte ich mir China gar nicht vorgestellt. Das ist ja überall blauer Himmel. Wo ich sage, ja. Und genau das bestätigt eigentlich, was ich gesagt habe. Wer sagt denn, dass es in China keinen blauen Himmel gibt? Wer sagt denn, dass China irgendwie ein Militärstaat ist? Dass ich dort keine Videos drehen kann? Dass alle Bilder irgendwie wahrscheinlich mit einem Panzer im Hintergrund sind und irgendeinem jeder ein rotes Band oder so am Arm hat? Also allein solche Aussagen, und ich finde es völlig okay, dass diese Aussagen kommen, aber so hätte ich mir China nicht vorgestellt. Das zeigt ja genau das, was ich gesagt habe. Was wir für ein verzerrtes Bild haben, ja, von China. Und deshalb ist jeder, der irgendwie in irgendeiner Form hier ein bisschen was von China zeigt, schon auch ein Stück weit ein positiver Bote der Globalisierung. Das heißt ja nicht, dass man auf der anderen Seite Dinge verzerren muss und alles hier in China beschönigen muss. Aber es zeigt doch, dass China am Ende auch nur ein Land ist, was schöne und negative Seiten hat. Bei mir, das kann ich sagen, überwiegen hier auf jeden Fall gerade momentan im Sommer die positiven Seiten. Und deshalb, ja, beende jetzt auch die Podcast-Folge. Genieße hier noch meinen Vormittag und bedanke mich, wie immer, dass du hier zugehört hast. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge nächste Woche. Bis dann, mach's gut. Xia. Hui. Xian.